Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Vedran Cihic. Herzlich willkommen bei Care, Vedran. Wie immer stelle ich unseren Gast ganz kurz vor. Vedran Cihic ist Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik, das OIIP, und einer der profiliertesten Balkan-Experten Österreichs. Er forscht als Non-Resident Senior Fellow an der Johns Hopkins Universität in Washington zu Demokratisierungsprozessen europäischer Integration und Konfliktforschung mit einem Fokus auf Südosteuropa. Er hat zahlreiche Publikationen, er unterrichtet an der Universität, aber über all das sprechen wir jetzt gleich direkt mit ihm. Vedran, ich möchte gleich einsteigen. Vor einiger Zeit ist dein neuestes Buch erschienen im Kremer und Scherio Verlag. Absolute Leseempfehlung. Es heißt Ankommen. Es hat auch sehr mit deiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun. Du bist 1993 mit deiner Familie aus Bosnien gekommen. Ich glaube, du warst damals 17 Jahre alt. Bist du angekommen in der Zwischenzeit?
Das ist eine der schwierigsten Fragen. Zunächst mal danke für die Einladung zum Podcast.
Sehr gerne.
Ich freue mich, dass ich da bin. Die Frage des Ankommens ist eine, die ich auch im Buch versuche zu antworten und nicht eine eindeutige Antwort finden kann. Ich bin sicherlich in Österreich angekommen. Das ist meine zweite Heimat. Deutsch ist meine zweite Sprache. Meine Kinder sind in Österreich auf die Welt gekommen, sehen Österreich absolut als die erste Heimat. Also für sie ist Bosnien eine weit entfernte zweite Heimat. Ich bin jemand, der sich mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft freut, wenn sie gewinnt. Und ich bin jemand, der fiebert, wenn ein nicht mit Team oder Muster vergleichbarer Tennisspieler bei Wimbledon die erste Runde schafft. Also es gibt eine Leidenschaft für dieses Land. Das Ankommen insgesamt ist aber ein sehr diffiziler, differenzierter Prozess. Also ich bin 1992, 1993 in die Kriegssituation mit meiner Familie geraten. Ich habe die Wurzeln in meinem Heimatland auf einmal abgeschnitten vorgefunden. Also meine tiefe Verwurzelung und dort, wo ich wirklich immer zu Hause war von Beginn an, das war auf einmal weg.
Du warst ja schon 17.
Ich war ja 16, 17, dann ist man fast ein erwachsener, kleiner Mensch. Ein kleiner Erwachsener, ich war auch sehr politisiert, aber ich habe auch damals wirklich das Gefühl gehabt, dass diese tiefe Verwurzelung und damit auch dieses Zuhause-Sein wohl wahrscheinlich unwiederbringlich verloren geht. Also dass ich damals, 93, als ich in Treskirchen im Flüchtlingslager ankam, wo wir fast das ganze Jahr 93 auch gelebt haben, habe ich versucht, mich an die neue Heimat heranzutasten, die Sprache zu lernen und versucht, schrittweise anzukommen. Das Gefühl war aber stets vorhanden, dass mein Schicksal und mein Dasein und mein Leben dann in der Zukunft irgendwo dazwischen sein wird. Und diese Frage des Ankommens keine geografische Frage mehr sein kann, keine Frage der Gerüche der ersten Wohnung, wo man auf die Welt gekommen ist, sein kann. Das ist eine ziemlich emotionale Frage. Und so gesehen ist das formale Ankommen auch in Österreich ganz klar gegeben. Und wenn ich jetzt nach Bosnien zurückreise, bin ich auch dort natürlich in der Sprache verwurzelt, in den Witzen, die wir uns erzählen, bei der Kulinarik. Aber mein emotionales, mentales und manchmal auch intellektuelles Dasein ist ein Dasein im Dazwischen. Dazwischen. Zwischen dem Druck der Aufnahmegesellschaft in vielen Bereichen und bestimmten politischen Entwicklungen, die mir nicht taugen, zwischen dem Versuch, das zu gestalten, zwischen meiner ehemaligen Heimat und ich sehe ganz Ex-Jugoslawien als meine ehemalige Heimat, weil das war ja mein Land, Jugoslawien ist das Land, in dem ich auf die Welt gekommen bin. Ich verfolge auch mit großer Sorge, aber auch mit großer Emotionalität die Entwicklung in den USA, wo ich auch 2 Jahre lang gelebt habe und wo auch meine Freunde leben, die jetzt teilweise, weil sie im Entwicklungsbereich arbeiten, auch von den Kürzungen von USAID betroffen sind. Und eben in diesem Dazwischen findet dann das Ankommen statt. Und dieses Ankommen kann manchmal auch, also dieser Prozess kann auch manchmal wehtut, wenn man das Gefühl bekommt, aha, jetzt und zu diesem Zeitpunkt bin ich eher in meiner Meinung marginalisiert oder in meinem Kampf gegen die Ungerechtigkeit, gegen die autoritären Tendenzen in Serbien eher in der Minderheit. Und da fragt man sich, ist das, was ich jetzt tue, ist das, wo ich jetzt bin, der richtige Platz, der richtige Kampf? Und im zweiten Augenblick ist man dann mittendrin in einer großen Gemeinschaft, in einem Wir, in einem konstruktiven, in einem auch demokratischen, kämpferischen Wir, wo ich das Gefühl habe, okay, da bin ich jetzt wieder auch angekommen, da bin ich zu Hause. Und jetzt bin ich zum Beispiel in diesen Tagen sehr stark auch zu Hause bei den serbischen Studierenden, die in Serbien gegen das Regime von Aleksandar Vučić kämpfen. Ich bin in diesem Jahr emotional auch sehr stark in meiner bosnischen Heimat, weil heuer 2025 30-jähriger Jahrestag des Genozids von Srebrenica begangen wird und auch 30 Jahre nach dem Krieg in Dayton. Also das ist ein Versuch der Antwort. Es gibt eben keine finale Antwort, das beschreibe ich auch im Buch. Es gibt immer wieder Zweifel. Und immer wieder diesen Kampf, um sich diesen Platz mit Mitmenschen, Mitbürgerinnen auch irgendwie zu erkämpfen und zu bewahren.
Ich habe in meiner Funktion das Privileg gehabt, im Zuge meiner Laufbahn mit vielen Menschen mit Fluchterfahrung zu sprechen. Und wie ich dein Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, kann man überhaupt ankommen? Geht das überhaupt? Oder ist das ein Anspruch, den man als Mensch mit Fluchterfahrung vielleicht an sich selber hat, wenn man so entwurzelt wurde und gerade wenn man schon so alt war wie du, wo man halt richtig schon ein Bewusstsein auch hat, weil es gibt ja auch Kinder, die fliehen, da geht es dann teilweise ein bisschen anders. Aber kann man das überhaupt oder ist das der hohe Anspruch an einen selbst, ich muss jetzt unbedingt ankommen und wie sehr ist man angekommen, weil du sprichst auch in deinem Buch sehr viel, du fühlst dich in gewissen, du hast es jetzt auch sehr drastisch beschrieben, in gewissen Settings fühlst du dich dann angekommen, angenommen und wohl. Und es ist dann sowohl deine intellektuelle als auch deine politische als auch deine emotionale Heimat und da fühlt man sich wohl. Da habe ich mir beim Lesen gedacht, so geht es mir auch wenn ich nicht selber die Fluchterfahrung gemacht habe, weil es gibt Tendenzen auch im Leben eines Staatsbürgers, der hier geboren wurde, die wir alle mit großer Besorgtheit sehen, wo man sich dann auch fragt, damit bin ich, da kann ich nicht ankommen, da will ich nicht dazugehören. Und sehr interessant, ich habe vor kurzem den Philosophen Philipp Blom interviewt und da haben wir über das Phänomen gesprochen, dass sehr viele Menschen in Deutschland und auch in Österreich sagen, in einem anderen Zusammenhang, das ist nicht mehr mein Land. Also was ich total erschütterlich finde, denn wenn es Tendenzen und Strömungen gibt, die einem nicht gefallen, heißt das ja gleich nicht, das ist nicht mehr mein Land, damit kann ich mich nicht identifizieren. Der Kontext war ein komplett anderer, wie unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer jetzt rückschließen. Aber setzen wir uns jetzt einmal ganz abgesehen von deiner persönlichen Fluchtgeschichte, die wirklich unheimlich berührend und auch interessant zu lesen ist, aber setzen wir uns nicht auch selber da sehr unter Druck mit, wir müssen uns immer wohlfühlen, wir müssen immer ankommen. Wie lernen wir das aus deiner Sicht besser auszuhalten, dass wir auch in Settings leben müssen, in denen wir uns vielleicht nicht angekommen und zu Hause fühlen, die aber trotzdem da sind und die leider noch lange da sein werden?
Ich habe auch das Buch von Philipp Blom gelesen, Die Hoffnung. Und unabhängig jetzt von der Art und Weise, wie er das im Buch thematisiert, beschäftigt mich der Begriff der Hoffnung natürlich auch sehr stark. Und ich glaube, Hoffnung ist etwas, was dem Menschen innewohnt. Solange Mensch hofft und diese Hoffnung auch praktiziert und lebt und den Hoffnungshorizont gestaltet, ist er lebendig. Also wenn die Hoffnung verloren geht, dann ist auch das Menschsein schwierig. Und in dem Kontext und jetzt mit dem Bezug zum Ankommen, ich glaube, jeder Mensch will ankommen. Also jetzt in dieser idealistischen Vorstellung, von Hoffnung, die dem Leben innewohnt. Man will die Zukunft gestalten, man will sich gut fühlen, man will mit der Familie, mit Freunden im Land, in dem man lebt.
Man will gesehen werden, ist einer der Schlüsselsätze auch in deinem Buch, oder?
Man will auch gesehen und anerkannt werden. Ich glaube, das ist auch etwas, was den Menschen sehr stark ausmacht. Nun ist es auch bei Menschen, die in Österreich auf die Welt gekommen sind, die sicherlich seit 1945 im Gegensatz oder im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Welt ein sehr, sehr ruhiges, sagen wir, stabiles Leben führen konnten, zum Glück in Frieden, in einer demokratischen Gesellschaft, in einem relativen Wohlstand für viele, auch wenn wir große Armutsraten haben. Aber nichtsdestotrotz eine Linearität, wo man auch die Hoffnung besser gestalten konnte, entlang der Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, wie Institutionen, wie Demokratie und Freiheit. Auch für diese Menschen ist es manchmal nicht einfach anzukommen. Also wenn man jetzt wirklich so im Mikrokosmos der Schule oder im Mikrokosmos des Dorfes, der Gemeinschaft gemobbt wird, ausgeschlossen wird, vielleicht nicht gesehen und nicht anerkannt wird, wenn man marginalisiert wird, also wie es viele Menschen auch in diesem Land sind. Während der Corona-Zeit haben wir gesehen, wie Frauen, Hilfsarbeiterinnen, Verkäuferinnen in Supermärkten gelitten haben, weil sie eben nicht im Blickfeld der Gesellschaft liegen. Auch da ist natürlich das Ankommen ein schwieriger Prozess. Nun, bei den Flüchtlingen, bei den Menschen, die wirklich die Wurzeln, die sie gehabt haben, auf einmal abgeschnitten vorfinden, ist es ungleich schwieriger. Und das, was du sagst, dass man dann womöglich auch schon fast mit Zwang ankommen will, das ist bei vielen doch auch ausgeprägt. Mhm. Also es gibt diese kleine Schrift von der Hannah Arendt, Wiener Flüchtlinge, wo sie auch sehr eindringlich auch den Wunsch und fast schon den Zwang von jüdischen Vertriebenen beschreibt, also wie sie ankommen wollen, wie sie ein Teil einer Gesellschaft sein wollen, wie sie nicht mehr entwurzelt sein wollen. Und das haben die jüdischen Flüchtlinge mit sich getragen, das tragen alle Flüchtlinge mit sich. Und dann ist es die Frage, wie man das dann individuell ausgestaltet oder welche Möglichkeiten findet man vor. In meinem Fall gab es eben meinen Vater, der sehr stark diesen Leistungsgedanken verinnerlicht hatte. Also er war ein Kind des Sozialismus, wo Bildung, harte Arbeit ein Grundsatz für ein gutes Leben, für die Hoffnung waren. Und er hat intuitiv und auch sehr bewusst dann nach unserer Ankunft in Treskirchen geahnt und auch gewusst, dass eigentlich Leistung ein zentraler Weg für uns sein wird, eine neue Heimat zu finden.
Und ins Gymnasium zu
gehen. Genau, beharrte darauf, Deutsch, Englisch, Gymnasium, das ich bereits in Bosnien begonnen hatte. Schauen, dass du immer, also sein Spruch, schau, dass du immer besser wirst und besser bist als die anderen, weil die anderen haben es leichter, du hast es schwieriger. Und auch mit diesem Leistungsgedanken, also den ich verinnerlicht hatte, sehr stark, also ich alles Mögliche gemacht, dass ich dann sehr schnell den Anschluss finde, was sicherlich wichtig war. Aber auch mit dem habe ich mich kritisch auseinandergesetzt, weil ein Leistungsgedanke aus dem Zwang heraus, aus der fast schon Verpflichtung heraus, erzeugt eine automatische Grundhaltung, auch einen Druck, der die Reflexion über das, was einen umgibt, verunmöglicht fast schon. Also weil dann rennt man die ganze Zeit, also ich muss das und das und das. Und wenn das Leben in einem Ich muss verbracht wird, ohne nachzudenken, was man hier tut, ohne stehen zu bleiben und zurückzublicken, ohne zu reflektieren, in welcher Gesellschaft, in welcher Gruppe man sich befindet, dann ist es meiner Meinung nach nicht ein differenziertes, reflektiertes und erfülltes Leben. Und für mich als Sozialwissenschaftler ist die Reflexion ein ganz zentrales Rüstzeug meines Denkens. Also ich kann nicht anders außer kritisch denken und ich kann nicht anders außer, wenn ich sehe, dass etwas aus meiner Sicht nicht gut läuft, das zu thematisieren, das zu kritisieren. Und das mache ich an mir selbst auch. Und deswegen ist eben für mich dann im Laufe der Zeit meine Grundhaltung irgendwo in einem Dazwischen geblieben oder bleibt in einem Dazwischen zwischen dem Leistungsgedanken und dem auch vom Vater übertragenen fast schon Zwang und auf der anderen Seite eben einem ständigen Reflektieren und fast einem Zweifel auch. Also vielleicht manchmal auch einen Zweifel, wo man sich dann fragt, muss ich jetzt da wirklich in dem Kontext tatsächlich dazugehören? Muss ich jetzt irgendwo ankommen, wo ich vielleicht emotional intuitiv nicht ankommen will. Und auch da ist jetzt nochmal die Antwort, wenn man es auf den Punkt bringt, wirklich jetzt auch keine einfache. Ich habe für mich selbst das System gefunden, das gut funktioniert und kann zwischen diesen Welten gut leben. Bin in der Lage, in Österreich Position zu beziehen, aber auch in Serbien, Bosnien, also mich öffentlich zu Wort zu melden und etwas zu beeinflussen, kann einiges meinen Studierenden weitergeben. Das ist schon eine sehr, sehr privilegierte Position, aber auch in dieser privilegierten Position bleiben Zweifel. Man muss aber hinkommen, sicherlich.
Der Weg ist nicht einfach und bei dir war die Schule sehr zentral, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das Gymnasium in Eisenstadt?
Ich glaube, das ist
sehr zentral für viele Menschen, die zu uns kommen, oder?
Das unterschätzt man eigentlich sehr, gerade bei dieser ganzen Debatte über Integration, Migration, die meiner Meinung nach, und das war auch einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, sehr toxisch verläuft, also sehr reduziert, sehr, sehr emotional, auch besetzt von den rechten Parteien, oft von einem ausschließenden Diskurs. Da unterschätzt man also, wie wichtig es ist, dass man jenseits von all den Faktoren wie Arbeitsmarktpolitik, Frage des Asyls und viele, also jenseits der rechtlichen Fragen, dass man sich hinwendet zu den Fragen, die den Menschen die Sicherheit geben. Und eine zentrale Dimension, die jungen Menschen Sicherheit gibt, ist eine schulische Umgebung, die einen sieht, die einen unterstützt, die einen warm aufnimmt und wo man auch manchmal das Gefühl bekommt, aha, da wird einem die Hand ausgestreckt.
Die wollen mich dabei haben.
Und die wollen mich, die sehen mich. Also ich bin nicht ein XY, der irgendwie geduldet wird, sondern ich bin ein Mensch mit Vornamen und Nachnamen, der gesehen wird, der akzeptiert wird, der zur Klassengemeinschaft etwas beiträgt und damit auch Verantwortung übernimmt für das, was in der Klasse geschieht und später auch in der Gesellschaft. Und meine 7b, in die ich in dritte Klasse Oberstufe in Eisenstadt, in die ich hineinkam nach Dreskirchen, war eben so eine warme, empathische Gemeinschaft. Ich weiß bis heute nicht, ob sie überhaupt wussten, also was sie tun. Weil ich war das einzige Flüchtlingskind der Klasse. Das sind pubertierende junge Buben und Mädchen mit 16, 17, also die sicherlich auch andere Sorgen haben und andere Fragen, die sie beschäftigen. Aber ich kam da hinein und ich habe ganz einfach von denen intuitiv mitbekommen, du bist schon gut so, wie du bist. Also das passt schon. Also komm, du bist mit uns, sie haben mir später die Matura-Reise finanziert. Also wir haben jetzt heuer im Herbst 30-jähriges Matura-Treffen und wir kommen noch immer alle zusammen und sind stolz aufeinander.
Also du warst ein selbstverständlicher Teil der Gemeinschaft und niemand ist zu dir gekommen und hat gesagt, hast dich jetzt schon integriert. Weil ich glaube, zu viel Druck ist auf der Ebene auch nicht gut. Sicherlich. Und was heißt es denn eigentlich, sich zu integrieren? Ich glaube, Sprache ist ein Schlüssel.
Zugang. Und natürlich Zugang zu, ob es jetzt eben bei jungen Menschen Zugang zur Bildung, ob es später bei Menschen, die erwachsen sind, Zugang zur Anerkennung von Bildungsabschlüssen, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zum sozialen Bereich, Zugang auch zum psychosozialen Bereich, also wo eben sehr viele Menschen tatsächlich auch wegen der Traumata, die sie auf der Flucht und vor der Flucht auch abkriegen, auch die Unterstützung brauchen. Also da ich glaube, es braucht bei dieser Integrations-Migrationsfrage auf jeden Fall die strukturellen Maßnahmen und die müssen vom Staat gestartet werden.
Das kann nicht der Privatinitiative.
Das kann nicht, können auch nicht die NGOs machen. Die übernehmen zwar einen Teil der Arbeit, wie sie es 2015, 16 gemacht haben, aber es ist die Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen zu schaffen und die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen in einzelnen Bereichen, damit das funktioniert. Darauf aufbauend kommt dann eben diese Frage der Empathie, der Menschlichkeit, der Offenheit, die sicherlich auch vom öffentlichen Diskurs abhängt. Also wenn jetzt wie in den letzten Jahren so eine Politik mit Angst, wie sie Ruth Wodak beschreibt, irgendwie aller Orten herrscht, wenn Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch Flüchtlinge zu Sündenböcken erklärt werden, wenn im letzten Wahlkampf dieses Thema auf einmal das Dominante ist, neben Millionen von anderen Themen, die glaube ich von großer Dringlichkeit sind in diesem Land, dann färbt das oder schafft das eben ein Narrativ und eine öffentliche und Grundstimmung in der Gesellschaft, die dann trotz der besten strukturellen Bedingungen, wenn wir sie hätten, auch wieder dazu führt, dass manche Menschen auf einmal dann Angst entwickeln, dass eben manche Menschen sich dann nur in diesem großen Meer von Menschen, wo es natürlich auch Schwierigkeiten gibt, dann nur mit dem Finger zeigen auf diejenigen, keine Ahnung, auf die stereotypisierten syrischen Jugendlichen oder was auch immer, es gibt ja da diese ganzen Pauschalisierungen, die daneben da sehe ich ein Symbol für das Schlechte und für das andere werden.
Wenn du so pauschalisierte Dinge hörst, wie man ja wirklich nicht zu weit gehen muss, um welche zu finden, macht dir das Angst?
Ja, was mir auf jeden Fall Angst macht, wenn die pauschalisierten Einzelbeispiele dann ein größeres Bild ergeben, das auch politisch instrumentalisiert wird. Also was mir sehr große Angst gemacht hat, war zum Beispiel
das Treffen in Potsdam,
wo dann auch später im Wahlprogramm der Freiheitlichen Partei das Konzept der Remigration sehr stark im Vordergrund stand. Das ist natürlich ein Moment, wo man dann sieht, dass diese Stimmung, die sich über Jahre lang aufgebaut hat und dass dieses Denken und dieses Erzeugen von Angst und von Sündenböcken dann unter schlechten Voraussetzungen auch richtig in Gewalt ausarten kann. Und das ängstigt nicht nur mich, sondern hat auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, oder viele Flüchtlinge tatsächlich zu panischen Reaktionen getrieben. Also es gab in den sozialen Medien viele Menschen, die sich dann da im letzten Jahr die Frage gestellt haben, sind wir noch sicher, sollen wir noch schnell den Abschluss machen in Deutschland, in Österreich, damit wir dann wieder verschwinden können, falls die AfD oder die Freiheitlichen die Macht übernehmen und vieles, vieles mehr. Und das ist eine tiefe Verunsicherung, die natürlich auch auf die gesamte Gesellschaft abfärbt.
Und ich möchte auch sagen, dass es auch vielen autochthonen Österreicherinnen und Österreichern auch sehr viel Angst hat und dass sehr viele von uns, die wir jetzt Österreicherinnen und Österreicher sind, die meisten Familien haben eine Fluchtgeschichte, entweder eine Generation oder zwei Generationen davor. Und wenn man ganz ehrlich ist, müssen wir aus dem Narrativ raus. Es ist weder das blinde, naive, alles ist in Ordnung, gibt keine Probleme, natürlich gibt es die. Aber wir müssen aus dem Narrativ raus, dass Migration erstens ständig steigt, was nicht durch Zahlen belegt wird. Und zweitens, dass es ausschließlich ein Problem darstellt. So kann man mit Menschen nicht umgehen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das habe ich mir auch beim Lesen gedacht, ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt, wie du das beschreibst, auch in Dreiskirchen, ich habe mir das immer ganz schrecklich vorgestellt, wenn man ankommt in Dreiskirchen. Wir haben hier eine Kollegin, die ist auch in Dreiskirchen angekommen und beschreibt das ein bisschen so wie du. Also jetzt nicht schön oder was, aber auch nicht wahnsinnig dramatisch. Ja. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man dann in ein Gymnasium in einer Stadt wie Eisenstadt kommt oder ob du heute in ein Gymnasium in einem der sogenannten Problemgymnasien bist, oder? Das siehst du schon auch, den Unterschied, oder?
Den Unterschied gibt es ja ganz klar. Also ich glaube, wie du das auch sagst, und ich bin auch der Meinung, dass wir weder etwas schön färben, noch etwas dunkel färben sollen. Also wir brauchen einen realistischen Blick auf die Herausforderungen, die es gibt. Und die Fakten sprechen natürlich in vielen Bereichen schon eine Sprache. Also einerseits gibt es das Faktum, dass Österreich eine super diverse Einwanderungsgesellschaft sind.
Also wenn wir
diese 9 Millionen Menschen, die wir sind, jetzt analysieren würden, jetzt wirklich Einzelne und die Familien, dann würden wahrscheinlich 99% irgendeine Migrationsgeschichte haben. Ob es jetzt irgendwie aus dem 18., 17. Jahrhundert, ob es die Monarchiezeit ist, ob es die osteuropäischen Menschen sind, die man dann in den ehemaligen Telefonbüchern dann vorfinden konnte. Also es gab ja damals noch in Wien die Telefonbücher, und wenn man die dann geblättert hat, hat man gesehen, dass wirklich 50-60% der Menschen irgendwie nicht einen autochthonen deutschen Namen hatten. Also ich glaube, das ist eine Tatsache. Die zweite Tatsache ist sicherlich, dass es im politischen Bereich verabsäumt wurde, im Bereich der Integration und Migration, die immer problematisiert wurde, schon seit 20, 30 Jahren, tatsächlich strukturelle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Phänomene, die wir heute teilweise sehen im Bildungsbereich, mit eben bestimmten Brennpunktschulen, also mit auch Jugendgewalt in einigen Teilen der Gesellschaft, also mit auch Prozessen der Entfremdung, also wurden dann auch einige Migrantinnengruppen, die dann ständig angefeindet werden und immer als Problem gesehen werden, sich zurückziehen, auch dann irgendwie in diesen zurückgezogen sein, natürlich auch versuchen, ein anderes Leben zu leben, das hier auch entsprechend den Werten, die wir haben, nicht gelebt werden kann. Also das sind Extrembeispiele, wären die Extremisten in einigen Bereichen, die eine nicht freiheitliche, also nicht freie und nicht demokratische Ideologie und auch ein anderes Leben dann irgendwie sich vorstellen und dann sich in einem Prozess des Kampfes auch fast schon finden mit der Aufnahmegesellschaft. Also das ist, also wir brauchen weder das eine noch das andere, schön färben, dunkel färben, wir brauchen Realismus, wir brauchen dann natürlich die Frage, was sind die Fakten, was können wir in einzelnen Bereichen tun, wo müssen wir investieren, damit wir langfristig auch eine stabile, freie, demokratische, gerechte Gesellschaft bekommen. Und diese Frage nach demokratischen, freien, gerechten Gesellschaft ist eine Frage, die uns gerade in Zeiten wie diesen beschäftigt. Und gerade in diesen Zeiten ist es in europäischen Gesellschaften, die eine seit 1945 etwas aufgebaut haben. Also wir haben in Österreich wirklich unter großen auch Schmerzen und mit großen Verwerfungen und über lange Zeit etwas aufgebaut, was auch unseren Wohlstand, unsere Freiheit möglich macht. Und wenn wir leichtfertig, weil wir keine Zeit haben, also weil wir irgendwie beschäftigt sind mit anderen Dingen, weil wir sagen, es wird schon immer alles werden, also wie es war, oder im österreichischen Spruch wird schon werden, kann ja nichts schief gehen. Also wenn wir mit dieser Einstellung heute 2025 an die Dinge herangehen, dann verlieren wir den Kampf gegen die autoritären Versuchungen.
Ganz ähnlich schreibt die Anna Thalhammer im aktuellen Profil, dass wir quasi die sogenannte Insel des Seligen, das ist ja ein Mythos, den wir alle gerne als Binnenland anhängen, was ja schon lustig ist, aber dass wir aufgrund dieser kontinuierlichen, wie du es beschrieben hast, also auch Wohlstandsmehrung für einen großen Teil unserer Gesellschaft, auch fast ein bisschen bequem geworden sind, was jetzt schon dahin geht, dass wir Angst haben vor jeglicher Veränderung. Und das ist dann natürlich nicht gut in so disruptiven Zeiten, wo jetzt gerade alles im Umbruch ist, dass wir ein bisschen mehr Mut und Courage bräuchten, auch die eigene Komfortzone zu verlassen. Das sieht man zum Beispiel auch, dass in Österreich die geringste Anzahl an Start-ups gibt, das wenigste Geld dafür, wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht. Also der Appetit, die Komfortzone zu verlassen, geht bei uns also durch alle Altersklassen durch, weil wir als gelernte Österreicher und Österreicherinnen es im überwiegenden Durchschnitt, mir ist vollkommen klar, dass viele Leute gibt, die auch in Österreich existenzielle Probleme haben, aber doch im überwiegenden Durchschnitt uns immer besser gegangen ist und wir einen wahnsinnig hohen Lebensstandard trotz aller Probleme, die wir gerade haben.
Ein Satz zur Bequemlichkeit. Ich glaube, Bequemlichkeit ist ein oder vielleicht der wichtigste Gegner einer freien, liberalen, demokratischen Gesellschaftsordnung. Und wir wissen, dass die Demokratie ständig neu entsteht. Demokratie ist ja kein fertiges Ding, auch Wohlstand ist kein fertiges Ding. Also das ist ja ein,
ist immer Work in
es ist, Progress. Es ist ein Work in Progress, es ist ein Kampf, es ist ein Ringen. Das schlägt ja auch der Demokratie aus einer Herrschaftsform inne. Das ist ja etwas, also was sie inhärent in sich trägt. Und wenn man dann natürlich zu bequem ist, in Zeiten, wo alles fast schon auseinanderfällt, also immer Klimafrage, wir leben jetzt gerade, also jetzt, wo wir einen Podcast aufnehmen, haben wir 34 Grad draußen und in Frankreich oder Spanien sind es 40 bis 45. Also wir haben Kriege rund um uns, also im Nahen Osten, in der Ukraine. Wir haben diese autoritären Versuchungen. Wir haben die Frage, ob es Deutschland, Österreich, den klassischen Industrien also weiter so gehen kann, also wie es gegangen ist. Wir haben die künstliche Intelligenz, die unsere Welten massiv verändert und da Bequemlichkeit als Antwort, die dann vielleicht aus dem gelernten Österreich da sein. Also wir machen das schon, das wird schon irgendwie, ist extrem gefährlich und letztendlich auch politisch verhängnisvoll, weil die Bequemlichkeit kann dann, also wenn man wirklich nicht aufpasst, dazu führen, dass man eines Tages dann oder gleich am nächsten Tag in einem Land aufwacht, das man selbst nicht haben mag. Und das betrifft, keine Ahnung, die Wahlen, wo man dann zu Hause bleibt und nicht wählt. Das betrifft das Schlucken von bestimmten Dingen, wo man sich sagt, na ja, das wird schon irgendwie vorbeigehen und wenn wir jetzt eine andere Regierung haben, so nach 4 Jahren sind sie wieder weg und vieles, vieles mehr.
Das ist auch nicht gut, ein generelles Misstrauen in alle staatlichen Institutionen. Das ist zum Beispiel was Skandinavien massiv von uns auch unterscheidet, dass man also wirklich Das ist nicht gut, wenn man also alles nur mehr in Frage stellt und auch gar kein Vertrauen in gar nichts mehr hat. Also das führt auch zu keiner guten gesellschaftlichen Entwicklung. Jetzt möchte ich aber auch doch noch kurz mit dir sprechen, wie du die Situation in den sogenannten Westbalkanländern siehst. Ich war zufällig in Bosnien an dem Tag, wo der EU-Kandidatenstatus verkündet wurde, was zwar einerseits was heißt, andererseits aber noch nicht viel heißen muss. Und ich war schon öfter in Bosnien, beruflich natürlich, und ich war auch an einem Jahrestag in Srebrenica, und ich habe in meiner Funktion also unzählige Flüchtlingslager, Kriegsgebiete, Erdbebengebiete, alles gesehen, aber ich muss ehrlich sagen, Srebrenica, das hat mich komplett fertig gemacht. Wenn du jetzt auf ein Land schaust wie Bosnien, wie siehst du das da? Ist der EU-Kandidatenstatus, ist das überhaupt was, was einen guten Impuls gibt? Ist diese Teilung etwas, die es weitergeben wird? Wie siehst du das da? Wie ist da die Gemengelage? Weil das sind unsere Nachbarn alle. Und Österreich ist ja auch einer der Staaten, die wirklich das vorantreibt, die Integration von Ländern am Balkan in die EU. Ja, also. Nicht alle sind dieser Meinung, wie bei allem gibt es immer für und wieder. Aber für Österreich wäre das natürlich eine für viele vielleicht auch eine Herzensangelegenheit, aber ein logischer nächster Schritt.
Na, ich bin ein unverbesserlicher Optimist, jetzt kein naiver Optimist, aber jemand, der aus einem realistischen Optimismus die Kraft fürs Gestalten und auch Verändern irgendwie schöpft. Wenn ich aber jetzt ganz emotional meine erste Heimat betrachte und auch die anderen Staaten, also wie Serbien, Kosovo und Nordmazedonien, dann habe ich auf der emotionalen Ebene keinen Grund zum Optimismus. Das ist also Bosnien-Herzegowina, mein Heimatland, mit wirklich großen Schmerzen, durch die es ging in den Jahren zwischen 92 und 95 mit 100.000 Toten und fast 2 Millionen Vertriebenen und mit dem größten Völkermord auf dem europäischen Boden in Srebrenica im Juli 1995. Also dieses Land hat vor dem Krieg 4,4 Millionen Menschen gehabt, hat jetzt vielleicht 2,6, 2,7. Die Hälfte der Menschen ist in der Diaspora. Kann gut sein, wenn sich der Staat kümmert. Der Staat kümmert sich kaum. Es ist ein Land, in dem politisch Grabenkämpfe geführt werden, entlang ethnischer Kriterien und Kategorien, also die auch heute im Jahr 2025 dazu führen, dass wir uns dann in den westlichen Medien oft die Frage stellen, bricht da der Krieg aus? Also wir haben jetzt einen Milorad Dodik in der Republika Srpska, der Präsident der Republika Srpska, der offen auf Sezession setzt und der ganz aber diesen Staat nicht akzeptieren will. Wir haben einen Staat, der nicht in der Lage ist, in diesem von dir erwähnten Prozess der EU-Erweiterung auch die geringsten Reformen zu erfüllen. Zum Beispiel die Europäische Kommission hat unlängst beschlossen, letztes Jahr, dass ein Wachstumspaket für die Region auf die Beine gestellt wird von 6 Milliarden Euro insgesamt, dass die Länder aber der 6 Westbalkanstaaten dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. All die anderen Staaten haben das getan und haben es kommen bereits die Gelder. Bosnien-Herzegowina konnte sich nicht einigen und ist das einzige Land von diesen 6, das diese Gelder nicht bekommt. Das ist ein Spiegelbild dieser Tragik. Und solange diese Blockade, die natürlich auch aus dem Charakter des Friedensabkommens sich ergibt, aus einer Verfestigung, Prolongierung von diesen nationalistischen, ethnischen Interessen und natürlich aus einem tragischen Umstand, der aber auch in der gesamten Region zu sehen ist, dass eben die politischen Eliten und die politischen Parteien nicht in unserem Sinne agieren, also wie es die westlichen politischen Parteien tun. Also sie tragen die Verantwortung, sind die Stimme des Volkes, arbeiten unabhängig und unvoreingenommen am Wohlstand, sondern das sind eher kleptokratisch klientelistische Strukturen, die dafür sorgen, dass eben die öffentlichen Güter privat umverteilt werden, also dass man dann irgendwie auf durch die korrupten Machenschaften sich selbst bereichert. Und wenn sich das kleptokratisch klientelistische verbindet mit dem ethnonationalistischen, das dann aus Ausrede verwendet, ist eine verhängnisvolle Verbindung, die eben das Schicksal des Landes fast schon besiegelt. Also ich sehe jetzt 2025 keinen, auch wenn ich eben Optimist bin, wie gesagt, aber ich sehe jetzt keinen Weg Bosniens Richtung EU in den nächsten Jahren. Also da geschieht wirklich sehr wenig. Ich sehe in einem sehr, sehr negativen Szenario, sehe ich vielleicht ein Land, das dann irgendwann wie ein Safariland besucht wird von Pensionisten oder von Leuten aus dem arabischen Raum, weil es dort Wasser und Flüsse und Grün gibt, wo aber keine Menschen leben, weil sie alle in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in Großbritannien
sind.
Also ich glaube, das ist also das wäre so die emotionale, düstere Stimmung. Mhm. Auf der anderen Seite, klar, gibt es auch in Bosnien, also auch in der Diaspora, sehr, sehr viele Menschen, die kämpferisch sind. Jetzt im Umweltbereich zum Beispiel, also junge Menschen, die wirklich auf die Straßen, auf die Barrikaden gehen, weil sie verhindern wollen, dass die bosnischen Flüsse von irgendwelchen Mini-Wasserkraftwerken verbaut werden, dass dort irgendwie Lithium gegraben wird im Nationalpark und die ganze Welt verbessert wird und vieles, vieles mehr. Also es ist ein Versuch von Menschen, denen Bosnien wichtig ist, auch da zu kämpfen, die verkrusteten Strukturen, die wirklich seit 30 Jahren existieren, verhindern das sehr stark. Und der Kampf zwischen diesen zwei unterschiedlichen Bosniens, die es gibt, der wird sicherlich auch das Land die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich prägen.
Die österreichische Regierung, die jeweilige österreichische Regierung und auch die Austrian Development Agency hat die Länder des Balkans nach wie vor als Schwerpunkt, was ich auch sehe aufgrund unserer historischen Verbindungen und der geografischen Nähe, dass das wirklich auch eine Verpflichtung von Österreich ist, sich da zu engagieren. Und CARE arbeitet also seit vielen Jahrzehnten vor allem mit Jugendlichen an dem Postkonflikt Aufarbeitungen, weil es klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch, aber viele der Jugendlichen, die heute 16, 17 sind, haben halt Eltern, die in deinem Alter sind und die wollen mit ihnen nicht über den Krieg sprechen. Da gibt es unglaublich viel aufzuarbeiten und demokratische Prozesse brauchen auch ein hohes Maß an Bereitschaft der handelnden Akteure, nicht nur einen Konsens zu finden, sondern auch mal nachzugeben und Diversität zuzulassen und auszuhalten, dass nicht alle einer Meinung sind und dass es einfach ganz verschiedene Dinge in einer pluralistischen Gesellschaft gibt, muss ich nicht alle gut finden, aber trotzdem ist gut, dass es gibt.
Ja, da fällt mir jetzt gerade das serbische Beispiel ein, weil das ist jetzt gerade ein Land, wo es eben die großen Proteste gibt, also wo jetzt in diesen Tagen die Straßen blockiert werden, also wo das Regime Gewalt anwendet und vieles, vieles mehr. Und da sieht man gerade diesen Gegensatz, den du beschreibst. Die demokratischen Gesellschaften müssen bereit sein, die Differenz auszuhalten, müssen bereit sein, den Raum aufzumachen und freizuhalten für die Meinungen der anderen. Und dann geht's in einem pluralistischen objektiven Wettkampf, der nicht irgendwie mit Feindseligkeiten...
Was halt mühsam ist und viel Arbeit.
Ja, und das ist ja sehr viel Arbeit. Und eine Sache, und die ist in den Westbalkan-Gesellschaften, aber auch in vielen Gesellschaften in Osteuropa sicherlich eine wesentliche Hintergrundvariable, das ist eben die Tatsache, dass in vielen von diesen Gesellschaften die freie, freiheitliche, liberale, demokratische politische Kultur lange Zeit wirklich nicht vorhanden war. Also wir haben das viel wirklich mit autoritären Gesellschaften zu tun gehabt ab 1945, im Ostblock noch stärker, Jugoslawien war etwas freier, aber nichtsdestotrotz war es ein autoritärer Staat, ein Einparteienstaat. Und auch davor, noch in der Zwischenkriegszeit und im 19. Jahrhundert, also waren all diese Gegenden geprägt, also von starken Männern, von patriarchalen Strukturen, von Prinzipien wie Gehorsam, wie Hierarchie. Dann kamen die 90er Jahre. In Osteuropa ging es in vielen Staaten noch ganz gut mit diesem Versprechen der Demokratie, das Ende der Geschichte, Liberalität, alles wird gut werden. Klar, also das war die Zeit der Demokratisierungsprozesse, der Transitionsprozesse. Da hat Jugoslawien nochmal 10 Jahre Rückstand sich eingefangen auf diesen Weg, weil die Kriege der 90er Jahre auch diesen Transitionsprozess nicht wirklich gemacht haben. Und dann kam 2000, also Ende des Krieges im Kosovo 1999, Ende des Krieges in Bosnien-Herzegowina. Milošević ist im Oktober, Slobodan Milošević, der autoritäre Herrscher Serbiens, ist 2000 im Oktober gestürzt worden. Franjo Tudjman in Kroatien, auch ein Nationalist, ist 1999 verstorben. Es gab einen Aufbruch. 10 Jahre später aus in Osteuropa. Die Europäische Union hat sich gedacht, jetzt gibt es dasselbe Rezept, Mhm. Das wir hier anwenden wollen, Demokratisierung, Transition, Transformation, los geht's, alle Richtung Europa, alle Richtung Westen, alle Richtung Demokratie. Nun haben die Voraussetzungen für diesen mühsamen Prozess einerseits gefehlt und da sieht man auch heute, Serbien ist die Autoritätsgläubigkeit und der Glaube, dass nur ein starker Mann einen Staat gut führen kann, noch sehr, sehr stark ausgeprägt.
Das habe ich vorher gemeint, das ist alles viel Arbeit und es ist alles mühsam, dass man eben Pluralität zulässt, andere Meinungen aushält und halt die extra Meile geht, dass alle mitmachen können. Aber es gibt heute, davon bin ich felsenfest überzeugt, keine einfachen und schon gar keine vergangenheitsorientierten Antworten auf die Herausforderungen. Aber man muss auch Lust, Appetit und Mut für die Zukunft haben. Und in diesem Sinne war das ein sehr zukunftsorientiertes Gespräch, Vedran Cihic. Vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ich empfehle wirklich allen Hörerinnen und Hörern in Ankommen, nicht nur einen Blick zu werfen. Es ist ein Essay, es ist ein schmaler Band. Es ist berührend, es ist informativ und es hält uns in vielen Aspekten den Spiegel vor, wie man eigentlich mit Kleinigkeiten Dinge für viele Menschen erleichtern und verbessern könnte. Wie immer, ich hoffe, dass ihr unseren Podcast bewertet, empfiehlt und vor allem hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Ich freue mich. Danke, Vedran.
Vielen lieben Dank. Das war ein sehr schönes und wichtiges Gespräch. Und vor allem auch danke nochmal an KEA Österreich für all die großartige Arbeit, die KEA weltweit macht in Zeiten, wo die Entwicklungsgelder gekürzt werden, also wo die neuesten Studien zeigen, dass eben, also durch die Kürzung und Wegfall von USAID 14 Millionen Menschen ihr Leben verlieren werden. Also in Zeiten wie diesen ist diese Arbeit sehr wesentlich und unsere gemeinsame Arbeit eben für eine gerechtere Zukunft.
Und gemeinsam nachzudenken ist immer ein positiver Input. In diesem Sinne, bleibt uns treu, KEA in Action gibt's bald wieder. Danke vielmals.
Danke fürs Zuhören. Das war KEA in Action, der Podcast von KEA Österreich. Mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu KEA und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.